Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Und ich glaube, es ist noch nicht zu spät, euch ein schönes, frohes, glückliches neues Jahr zu wünschen. Wir hoffen natürlich auch, dass es ein gutes Kino- und Serienjahr wird. 2020 und spezielle Grüße gehen an meine treuesten Podcast-Hörer Marc. Ich hoffe, ich werde dich auch in diesem Jahr nicht enttäuschen. Und Toni, du weißt, ich arbeite daran, dass ich in diesem Jahr in deiner Podcast-Chartliste mich von Platz 2 auf den ersten Platz hocharbeite. Also, es geht jetzt schon los, ne? In diesem Moment, in der Nacht von Sonntag auf Montag, wurden in Los Angeles im legendären Beverly Hilton Hotel wieder die Golden Globes verliehen. Zum 77. Mal, und solche Musik wird ja wirklich nur noch bei den Oscars und bei den Golden Globes gespielt. Ich mag es irgendwie. Es hat sowas, man kommt in die richtige Stimmung. Wie es so schön heißt, die Golden Globes, die zweitwichtigsten Filmpreise der Welt. Ne? Aber ich werde auch immer wieder gefragt, warum sind die denn so wichtig? Es liegt natürlich daran, dass sie kurz vor der Oscarverleihung verliehen werden. Also in diesem Jahr ist die Oscarverleihung ja am 9. Februar, also in der Nacht vom 9. auf den 10. Schlauerweise an meinem Geburtstag, am 10. Also ich kann die Nacht vorher durcharbeiten, also den Geburtstag kann ich dann, glaube ich, vergessen. Da schlafe ich dann wahrscheinlich um 18 Uhr irgendwann ein, aber wie auch immer. Und die Golden Globes sind eben deswegen Oscar-Barometer, weil sie ja schon einen Trend setzen. Also da werden Leute ausgezeichnet, die meistens dann deckungsgleich auch oft bei den Oscars eine Rolle spielen. Und die richtige, die endgültige Liste für die Oscar-Kandidaten ist auch noch nicht raus. Die wird noch fein abgestimmt und nachher müssen ja die Mitglieder der Academy auch abstimmen. Und da macht es natürlich was aus, wenn man vorher schon den einen oder anderen mit einem Golden Globe in der Hand auf der Bühne gesehen hat. Das beeinflusst eben die Academy-Mitglieder und deswegen ist der Golden Globe so wichtig. Wenn die Verleihung sehenswert war in diesem Jahr, dann vor allen Dingen, weil dieser Mann sie moderiert hat zum 5. und leider letzten Mal.
Hello and welcome to the 77th Annual Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. I'm Ricky Gervais, thank you.
Ricky Gervais, britischer Komiker und Schauspieler, gefürchtet, also wirklich gefürchtet, für seinen streckenweise immer wieder unverschämten und auch wirklich beleidigenden Humor und seine Moderation auf Kosten der anwesenden Stars.
You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. I'm joking, I never did. NBC clearly don't care either, fifth time. So, I mean, Kevin Hart was fired from the Oscars because of some offensive tweets. Hello? Lucky for me, the Hollywood foreign press can barely speak English. And they've no idea what Twitter is. So I got offered this gig by fax.
Ja, ich weiß noch, nach den ersten Moderationen, also den ersten beiden, waren seine Auftraggeber noch geschockt und beleidigt. Gerade auch, weil seine Witze auch immer wieder auf Kosten der Hollywood Foreign Press gehen. Also die hatte er auch immer im Visier, die eben durchschnittlich sehr alt sind, die Mitglieder, und auch oft tatsächlich nicht das beste Englisch sprechen, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber inzwischen hat man glücklicherweise begriffen, dass immer, wenn Ricky moderiert, auch die Einschaltquoten stimmen natürlich.
No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done Netflix, you win everything, good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer. And it's still more fun than this, okay?
Die schwindende Bedeutung von Kino, die sinkenden Besucherzahlen will in Hollywood keiner wahrhaben. Ricky Gervais steckt da nicht nur den Finger in die Wunde, er dreht ihn auch noch mal so ein paar Mal so richtig schön um, macht sich über Anwesende lustig, zum Beispiel Leonardo DiCaprio und seine immer jüngeren Dates.
Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end his date was too old for him. So
ja, Leo konnte darüber noch schmunzeln, war ja auch relativ harmlos, aber den meisten verging dann das Schmunzeln und das Lachen an solchen Stellen wie dieser hier gleich. Da macht Gervais dann auch pädophilen Witze und da klappte einigen wie Tom Hanks vor Schreck die Kinnlade runter.
Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for pedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care.
Ja, Ricky Gervais hatte nichts mehr zu verlieren diesmal. Es war sein letztes Mal, obwohl das wissen wir nicht genau. Vielleicht kommt er ja nochmal zurück. Aber er hat nochmal richtig aufgedreht und draufgehauen. Und das Schöne ist aber daran, er will nicht nur provozieren, also um des Provozierens willen. Es hat auch immer so einen wahren Kern. Also er übertreibt es natürlich, aber es sind immer Dinge, die er thematisiert, die man denkt, aber die keiner in diesem Zusammenhang aussprechen würde.
Apple roared into the TV game with a morning show. A superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing, made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God and fuck off, okay?
Wie gesagt, es ist auch immer ein wahrer Kern drin und sehr viel wahrer Kern, wenn er die Hollywood-Stars direkt aufs Korn nimmt, die für Streaming-Dienstplattformen von Firmen mit sehr zweifelhaftem moralischem Geschäftsmodell arbeiten. Wenn ISIS eine Streaming-Plattform gründen würde, dann wärt ihr doch dabei. Also erteilt hier heute Abend bitte keine Moralpredigten. Ihr seid absolut nicht in der Position. Das war die Kernaussage von Ricky Gervais Moderation an diesem Abend. Blast euch hier nicht so auf und macht euch nicht wichtiger, als ihr seid. Das Beste war, dass nach der berüchtigten Eröffnungsrede ausgerechnet zwei Schauspielerinnen raus mussten, also auf die Bühne als erste Präsentatorin, die in The Morning Show, der Signature-Serie, ausgerechnet von Apple TV zu sehen sind. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, eigentlich zwei Vollprofis, die so leicht nichts schocken kann, aber die waren völlig verunsichert. Man sah es in ihren Gesichtern, bleich waren sie und etwas neben der Spur.
Right, let's do the first award. The first award. The first award is for best actor in a television series, musical or comedy. To present the award are a couple of actors off the telly. What can I say? Jennifer Aniston and Reese Witherspoon.
That's no pressure, whatever.
Oh, good morning.
It's the
evening. I know, I'm sorry. Evening, good Jen. Evening.
It's an honor for us to be here to present the first two awards of the evening.
First up, the nominees for Best Actor in a Television Series, Musical or Comedy.
Interessant übrigens, dass Netflix, die mit 17 Nominierungen doch sehr dominant waren, am Ende praktisch leer ausgegangen sind. Ihre sechsfach nominierte Produktion Marriage Story ist mit einem Golden Globe nur ausgezeichnet worden und Martin Scorseses The Irishman, eigentlich einer auch der Favoriten, ist ganz leer ausgegangen und ich glaube, man wollte hier ganz bewusst die Fahne nochmal fürs Kino hochhalten und die Streamer zwar nominieren, aber nicht so sehr abfeiern wie im vergangenen Jahr. Bei den Golden Globes wird immer sehr viel getrunken. Es ist Tradition, das macht die Veranstaltung auch lebendig, sag ich mal. Es ist Champagner, der hier in Strömen fließt, sieht man schon daran, dass überall die Magnumflaschen auf den Tischen stehen. Aber man hört es auch, wenn zum Beispiel Brad Pitt und Leo DiCaprio nach einer Werbepause als Präsentatoren auf die Bühne kommen. Und dann gibt es so einen Applaus, der so ein bisschen so Fangroup-mäßig ist und der eindeutig auch schon ein bisschen beschwipst klingt. Ja, so einen Applaus, so mit Woo und so, das hört man bei den Oscars nie. Die 77. Verleihung der Golden Globes war auch die Auferstehung einiger Idole, die es in letzter Zeit nicht so leicht hatten. Das Comeback zum Beispiel von Renée Zellweger, die für Judy, also in der Rolle als Judy Garland, ausgezeichnet wurde, aber eben auch von Brad Pitt, der nach seiner Trennung von Angelina Jolie so ja so ein bisschen ins Schlingern geraten war, karrieremäßig, aber auch privat. Und der sich hier mit sehr viel Humor wieder als strahlender Held feiern lässt.
When I asked Quentin how he wanted us to play two aging movie guys who were on their way out, he said, just be yourselves.
Der krönende Abschluss für Brad Pitt kam dann ja erst noch.
And the Golden Globe goes to Brad Pitt.
Bester Nebendarsteller für Once Upon a Time in Hollywood. Und ich will ja hier nicht drauf rumreiten, so nach dem Motto, ja, ich habe es ja gesagt. Aber ich habe es gesagt, dafür, für diese Rolle bekommt er etwas. Und der beste Brad Pitt seit langem einfach. Bei den Oscars wird er bestimmt auch eine Rolle spielen. Und ohne Leonardo DiCaprio wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Als Schauspielpartner weiß auch Brad. Und in diesem Zusammenhang wissen wir jetzt auch, was Leos Spitzname ist.
I also have to thank my partner in crime, LDC. I wouldn't be here without you, man. I thank you.
LDC für Leonardo DiCaprio. Ein großes Kompliment von BP, also von Brad Pitt. Und der hat bei dieser Verleihung, das war wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, zwei seiner Ex getroffen. Gwyneth Paltrow und Jennifer Aniston. Ja, offizieller Trennungsgrund ja damals Angelina Jolie, die war aber nicht da. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen too much gewesen für den armen Brad. Er selbst kam an diesem Abend nicht in weiblicher Begleitung und dafür gab es einen Grund.
I wanted to bring my mom, but I couldn't because any woman I stand next to, they say I'm dating and just be awkward. All right, thank you. Hey. If you see a chance to be kind to someone tomorrow, take it. I think we need it.
Absolut sympathisch und in bester Verfassung zurück, Brad Pitt. Wenn die Golden Globes als Oscar-Barometer wichtig sind, dann sollte man besonders auf diesen Preis achten in diesem Jahr für den besten fremdsprachigen Film.
And the Golden Globe goes to Parasite.
Parasite aus Südkorea ist Hollywoods absoluter Liebling und wird garantiert auch bei den Oscars noch eine große Rolle spielen. Und zwar nicht nur in der Kategorie fremdsprachiger Film, wahrscheinlich auch bester Film und solche Sachen müssen wir mal drauf achten. Wir verfolgen das hier auf jeden Fall. Einen großen Siegerabräumer des Abends gab es in diesem Jahr nicht, aber die meisten Globes, also zahlenmäßig, nämlich 3 Stück hatte dann am Ende Once Upon a Time in Hollywood, unter anderem auch für das beste Drehbuch für Quentin Tarantino.
And the Golden Globe goes to Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.
Normally the thing is when I win a writing award, and you don't share the script with somebody else, you write it by yourself. You kind of don't really have anybody to thank. I did it. So I want to thank you so much. And my wife who's watching from Tel Aviv, who's pregnant with my very first child. Tada, Gavarad, I love you.
Quentin Tarantino, wie immer mit etwas übersteigertem Selbstbewusstsein und ihr wisst ja, wenn ihr Weggesuchtet öfter hört, ich bin ja nicht so der größte Fan von Tarantino, aber na gut, er hat es verdient, ne? Für Once Upon a Time in Hollywood. Also der Film war ja auch nicht so einer meiner Lieblinge, aber gut geschrieben auf jeden Fall und wie gesagt, hatte auch einen tollen Brad Pitt und einen tollen Leonardo DiCaprio. Und Quentin Tarantino nutzt die Dankesrede auch für eine Liebeserklärung an seine schwangere Frau. Da kommt also bald ein Tarantino-Baby. Und was wäre so ein Abend überhaupt ohne die Liebeserklärung? Ne? Die gehören ja einfach dazu. Und einem erkälteten Tom Hanks, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird, versagt dabei vor Rührung die Stimme.
Forgive me, I've been drinking an awful lot of savagely orange drinks for the last 24 hours. And I'm a little jittery. A man is blessed with a family sitting down front like that.
Ein wichtiger Globe ist ja immer der für den besten Hauptdarsteller in einem Drama und jeder andere als dieser Preisträger wäre eine große Überraschung gewesen.
And the Golden Globe goes to Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix als Joker, an dem führt in diesem Jahr kein Weg vorbei und er ist auch so gut wie sicher der Oscar-Gewinner bei den Oscar-Verleihungen und als engagierter Tierschützer wahrscheinlich auch einer der wenigen, der sich an diesem Abend über das vegane Menü zum ersten Mal bei den Golden Globes freut.
First I'd like to thank the Hollywood Foreign Press for recognizing and acknowledging the link between animal agriculture and climate change. It's a very bold move making tonight plant-based and it really sends a powerful message.
Einige meinten ja nach der Verleihung, Christian, der war doch wieder stoned. Ich sag immer, der ist einfach so, der ist naturstoned. Ich habe ihn auch noch nie anders erlebt. Er ist eigentlich auch nicht gerade der große verbale Romantiker, aber diesmal dann irgendwie schon. Also er versucht es auf jeden Fall mit einer der kürzesten Liebeserklärungen in der Geschichte der Golden Globes an seine Freundin Rooney Mara.
Rooney. Love you.
Ein großes Thema des Abends war die Feuerkatastrophe in Australien, zu Recht, und damit verbunden auch der Klimawandel. Australier und Preisträger Russell Crowe war aus Solidarität gar nicht erst angereist, um sich seinen Preis abzuholen. Und gerade australische Kolleginnen wie Kate Blanchett haben dann auch auf das Thema aufmerksam gemacht.
I wanted to do a special call out to the volunteer firefighters who have been at the center of battling the climate disaster that is facing Australia. And of course, when one country faces a climate disaster, we all face a climate disaster. So we're in it together. So thank you very much.
Solidarität und Beileid sind natürlich wichtig, aber Joaquin Phoenix hat ganz richtig erkannt, gerade Hollywood-Stars müssen einfach mehr tun, als sich da auf die Bühne stellen und irgendwelche warmen Worte von sich geben. Das hat ja auch Ricky Gervais ganz richtig erkannt. Und dazu gehört es auch zum Beispiel, auf Kurztrips mit einem Privatjet nach Palm Springs am Wochenende zu verzichten.
It's really nice that so many people have come up and sent their well wishes to Australia. But we have to do more than that. But I think together, hopefully, we can be unified and actually make some changes. It's great to vote, but sometimes we have to take that responsibility on ourselves and make changes and sacrifices in our own lives. And I hope that we can do that. We don't have to take private jets to Palm Springs for the war sometimes or back, please. And I'll try to do better, and I hope you will too. Thank you so much for putting up with me. I'm so grateful. I'm so grateful for this night and all of you. Thank you.
Sehr gefreut habe ich mich über die Golden Globes für die beste Regie und das beste Drama für 1917. Sam Mendes' geniales erstes Weltkriegsdrama ohne einen sichtbaren Schnitt. Ein Film ohne die übliche große Kampagne, also die eigentlich vorher üblich ist, hatte eigentlich niemand so richtig auf dem Plan. Der große Hype ist da nicht erzeugt worden und trotzdem hat er die Preise gewonnen. Läuft kommende Woche auch in Deutschland an und hat auch das Zeug zum Oscar-Gewinner. Kommende Woche werden wir noch ausführlich über diesen Film sprechen und dann hört ihr auch ein Interview hier mit Regisseur Sam Mendes. Mein Golden Globe der Liebe und des Herzens ging aber eindeutig und mit weitem Abstand an diesen Mann hier.
And the Golden Globe goes to Brian Cox for Succession.
Brian Cox, 73 Jahre alt, aus der Serie Succession, die ich hier auch schon mehrfach empfohlen habe. Da spielt er den Patriarchen und Medienmogul Logan Roy. Succession ist auch als beste Serie ausgezeichnet worden und Brian Cox, es ist so ein alter Haudegen, der schon ewig im Geschäft ist, nie die ganz große Aufmerksamkeit hatte und jetzt durch diese Serie endlich vor großem Publikum und in der richtigen Rolle zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Und das ist ja das Schöne am Serienboom. Hier kommen endlich Kollegen und Talente zum Zug, die es schon lange verdient haben. Und hier ist die Dankesrede von Brian Cox, der sich wirklich und von ganzem Herzen über diesen Preis gefreut hat.
Hi, I'm sorry, I mean, this kind of event does your head in. No, it really does, it does your head in. And first of all, I want to apologize to my fellow nominees for winning this. I mean, I'm sorry. And that's all I can say, I'm sorry, but I never expected this. And I've been in this business, well, next year I've been in this business for 60 years. And, I mean, I started when I was two, but, and I just never thought this would ever happen to me. So I'm a wee bit shocked. And I just want to say that it wouldn't have happened if I hadn't worked with the most extraordinary bunch of people ever. The cast and the crew of Succession.
Brian Cox neben Ricky Gervais, mein persönliches Highlight der 77. Verleihung der Golden Globes. Und wie ihr schon gemerkt habt, es geht hier jetzt nicht um Vollständigkeit. Ich habe jetzt hier nicht erzählt, wer in welchen Kategorien alles gewonnen hat, aber das könnt ihr online und auch unter radiohamburg.de noch einmal nachschauen. Und von den Golden Globes kommen wir direkt zu den neuen Serien auf Netflix diesmal. Und da habe ich auch schon viel gesprochen über die neue Serie, die seit 20. Dezember läuft auf Netflix. The Witcher. Und für The Witcher habe ich jetzt hier jemanden, der nicht nur The Witcher das Buch gelesen hat, sondern er hat auch das Spiel gespielt. Ich glaube, sämtliche Levels. Es ist Niklas.
Ja, hi.
Niklas, und wer kann uns besser sagen als du, wie diese Serie geworden ist? Du hast ja jetzt alles gesehen.
Ich habe alles gesehen,
die erste Staffel, und ja, hast du richtig weggesuchtet, ne?
Ja, komplett weggesuchtet an zwei Tagen. Ich hätte es auch in einem gemacht, aber ich habe ein kleines Kind zu Hause, das will dann tatsächlich auch manchmal bespaßt werden.
Was? Das
sonst
ja
hätte ich acht Stunden auch durchgeguckt.
Und darauf nimmst du Rücksicht, was? Also wirklich, naja, ein guter Vater auf jeden Fall.
Ja, großartig. Was soll ich denn mehr sagen? Also ich habe das Spiel, du hast ja schon gesagt, das Spiel gespielt, das Buch gelesen. Für das Spiel habe ich 380 Stunden gebraucht ungefähr. Also so lange dauert es wirklich, bis man das alles durchgespielt hat.
Als Nichtspieler steht man ja mal so etwas fassungslos davor und fragt sich so, was? 380 Stunden, wer macht das? Ja. Was macht man denn da an 380 Stunden?
Man spielt tatsächlich die gesamte Geschichte, also den gesamten Roman, den spielt man einmal nach.
Mhm.
So. Und das Schöne an der Serie ist, sie beinhaltet zwar den Hauptcharakter, eben diesen Geralt, den Hexer.
Den Monster,
den
Kopfgeldjäger.
Den Kopfgeldjäger für Monster, genau. Mhm. Und setzt aber nicht an der Stelle an, wo man das Spiel spielt oder den Roman liest, sondern davor und erzählt die Vorgeschichte, wie er...
Clever.
Sehr clever.
Mhm.
Und trotzdem schafft es die Serie, was heißt trotzdem, die Serie schafft es, wirklich diesen unglaublich interessanten Typen Geralt exakt so darzustellen, wie man ihn in der Serie, wie man ihn im Spiel kennengelernt hat und auch im Roman. Und das ist wirklich beeindruckend.
Hauptrolle spielt ja Henry Cavill, der auch als neuer James Bond im Gespräch ist und der so ein bisschen mit dieser Rolle ja auch so eine Art Comeback feiert, weil er war ja als Superman so ein bisschen, also er hat zwar viel Geld damit verdient, aber war so ein bisschen raus. Ne? Also so man, also er hatte seine Glaubwürdigkeit als Schauspieler auch so ein bisschen verloren.
Aber er ist Geralt in Persona. Also diese Rolle spielt er wirklich at its best und da ist er nicht der Einzige. Auch die ganzen anderen Charaktere, die darin vorkommen, unter anderem Ciri, das kleine Mädchen, das er dann irgendwann beschützen muss, ist eine wahnsinnig schwierige Rolle, das zu spielen, weil da entsteht so ein, ich will nicht zu viel spoilern, es entsteht so ein Zwiespalt zwischen Rebellion gegen das Elternhaus und Revoluzzer sein und eben trotzdem der Krone treu bleiben und das, dieses Mädchen schafft es, das perfekt zu spielen.
So eine Coming-of-Age-Geschichte auch.
Genau, super.
Und du bist ja auch deswegen hier, weil ich habe jetzt wirklich zugegebenermaßen die ersten beiden Episoden nur gesehen, mehr habe ich bisher nicht geschafft, du hast es eben alles gesehen, du bist Fan und was mir eben auch aufgefallen ist, gerade weil du von dieser jungen, von dem der jungen Darstellerin sprichst, es sind unheimlich viele interessante Frauenrollen drin.
Ja.
Und auch ganz viele neue Gesichter, die wir noch nicht kennen. Also ich habe richtig Lust weiter zu gucken und ich bin froh, dass du mir jetzt sagst, dass sich das bis zum Ende auch lohnt.
Tipptopp, auf jeden Fall.
Und du hast noch einen Tipp, wenn du schon gerade mal hier bist, auch eine Serie. Ich habe mir das gestern vorgenommen, nach den Golden Globes das noch zu gucken.
Ich weiß, worum es geht.
Ja. Ich bin dann, ich gebe es ganz ehrlich zu, irgendwann um 7 Uhr eingeschlafen und bin auch am nächsten Morgen um 7 Uhr erst wieder aufgewacht. Habe es nicht mehr geschafft. Dracula läuft jetzt auch auf Netflix und du hast mir gestern schon ganz begeistert erzählt, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das lohnt sich. Also es ist, ich muss zugeben, es ist nicht die allerbeste Serie der Welt. Die erste, es sind nur 3 Folgen, es ist so eine BBC-Netflix-Kooperation. Es sind nur 3 Folgen, 1,5 Stunden allerdings, also Spielfilmlänge. Die erste Folge ist wahnsinnig spannend, da suchtet man die 1,5 Stunden ganz schnell weg. Dann muss man ja die zweite gucken, es geht ja nicht anders. Man denkt dann, okay, setzt es dann genauso gut an. Die zweite ist ein bisschen schwächer, die Folge hat dann aber am Ende so einen guten Cliffhanger, dass man die dritte Folge auch noch gucken will und dann war es auch schon vorbei. Also es sind nur 3 Folgen und der Dracula ist ganz, ganz großartig gespielt. Die BBC habe ich übrigens nochmal nachgelesen, die hat das getitelt. So sinngemäß, das ist der James Bond Vampir.
Ja, ja, genau. Ja, wenn man in den Trailer, wir gucken jetzt mal in den Trailer kurz rein und da sieht man auch schon, dass der Mann absolut James Bond Appeal hat.
müssen nichts weiter tun, als mich hereinzubitten.
Ja, der Trailer macht Lust auf mehr. Deine Kritik macht Lust auf mehr. Danke, Niklas, dass du hier warst. Ja. Schade, dass es nur 3 Episoden sind, weil so wie sich das anhört, hätte man das gerne noch weitergeguckt.
Jo.
Und mein nächster Gast ist auch zum selben Thema hier The Witcher, aber in einer anderen Rubrik. Und ihr kennt die Rubrik, sie heißt Weggeschmachtet, weil es geht ja darum, verliebt in einen Serienstar oder einen Filmstar oder es ist völlig egal eigentlich, verliebt in irgendjemanden, den man auf der Leinwand sehen kann, auf der großen und auf der kleinen. Und es ist, mein Gast zu diesem Thema ist in dieser Woche Birgit Hahn aus der Radio Hamburg Morning Show. Mhm. Und Birgit, du bist gerade ganz extrem auch, wir haben gerade eben schon über die Serie gesprochen. Du hast sie in einem Rutsch weggeschmachtet. Warum?
Ja, wegen des Hauptdarstellers Henry Cavill. Habe ich ihn richtig ausgesprochen?
Ja, manche sagen Cavill, manche sagen Henry Cavill. Ich meine, er heißt Henry Cavill, aber es ist auch völlig egal. Mhm. Bei uns ist alles erlaubt.
Ach so, ja. Ich nenne ihn sowieso nur Henry, weißt du?
Der Henry. Und du hast die Serie auch deswegen gesehen, weil du total verliebt bist, wie du mir ja schon verraten hast, in Henry Cavill, right?
Ja, also ich bin ein neuer Henry-Jünger. Ist mir vorher noch nie so richtig aufgefallen. Superman damals hat er auch gedreht, habe ich nicht so richtig beachtet. Aber ganz ehrlich, Witcher, nicht nur, dass er diese wunderbaren weißen, langen Haare hat.
Die weißen, langen Zähne. Oder?
Nein. Aber er hat auch wirklich wunderschöne Zähne, muss man sagen. Und die sind nicht so 1000%ig ebenmäßig. Das heißt, er ist ganz Mensch geblieben, hat nicht irgendwie sich was ins Gesicht tackern lassen.
Ein Junge aus den 80er Jahren.
Genau. Er hat noch seine Originalzähne, hoffe ich zumindest. Und dann, sag ich mal, Witcher ist ja sehr körperbetont. Das heißt, er muss viel mit Monstern und so weiter kämpfen. Und von Zeit zu Zeit muss man sich nach so einem Kampf, weil man auch teilweise verletzt wird, das obere Teil des Kostüms ausziehen.
Es ist ja so, man schwitzt.
Ja, ne? man schwitzt auch. Und das Leder muss mal abgeklopft werden von irgendwelchen Monsterschleim. Und da ist mir aufgefallen, Alter, was für ein Körper ist das denn, bitteschön?
Ja, du musst mal, ich folge ihm ja auf Instagram auch, weil ich ja immer informiert sein will. Und Henry Cavill, wie du sagst, verbringt offenbar sehr viel Zeit im Fitnessstudio.
Ja, ich habe auch mal ein Interview mit ihm gesehen bei der britischen Talkshow und er sagte, vom Witcher hat er sich natürlich nochmal extra aufgepumpt. Er ist sehr sportlich, klar. Da meinte er aber, das Drehen ist kein Spaß, denn damit man die Muskeln besser sieht, darf man nicht so viel Wasser im Körper haben. Das heißt, er sagt, er trinkt einen Tag nur 1,5 Liter insgesamt, dann 1 Liter. Dann nur 0,5 Liter und am 4. Tag wird gedreht. Das heißt, der Arm ist fast verdurstet bei den Dreharbeiten. Aber gut für uns, weil ich ganz ehrlich, der Körper ist, der ist nämlich so muskulös und sportlich austrainiert. Nicht so muskelbepackt, nicht so gepumpt, sondern ach, er ist einfach nur wunderschön.
Ja, so wie Brad Pitt in Fight Club.
Ja, genau.
So richtig, gut definiert.
Ja, gut definiert. Ja, also ich muss echt sagen, ein bisschen verliebt in den Mann.
Man muss einen Preis dafür zahlen. Die Zunge klebt irgendwann am Gaumen, weil man nichts trinken darf, aber der Körper ist super definiert.
Yep.
Du musst dir, kleiner Tipp, also ich habe auch Henry Cavill später entdeckt, weil Superman war, glaube ich, nicht, ich meine, finanziell war es super für seine Karriere, glaube ich. Aber so rein so Street-Credibility-mäßig eher nicht, weil da durfte er ja auch nicht viel spielen und so. Aber guck dir mal The Tudors an. Hast du The Tudors mal gesehen?
Ja, aber nur so ein paar Folgen und dann war ich irgendwie weg.
Und da sieht man noch einen jungen Henry Cavill mit seinem vollen Potenzial. Also was der auch alles, ich habe damals gedacht, als ich die Serie nochmal gesehen habe, Mensch, was für ein toller Schauspieler. Also nicht nur Jonathan Rhys-Meyers, sondern eben auch Cavill, der seinen, ja so nicht Partner, also nicht Lebenspartner, sondern eben seinen Verbündeten spielt in der Serie. Ganz tolle Serie. Hier nochmal ein Tipp für alle Menschen, die auch Vikings gerne gucken, weil Michael Hurst, der auch Vikings gemacht hat, hat ja auch The Tudors gemacht und eben auch ein Muss eigentlich für alle Henry Cavill-Fans. Birgit, danke, dass du da warst und die Rubrik weggeschmachtet heute so schön gefüllt hast.
Ja.
Und ja, nochmal als Tipp für alle, die es noch nicht gesehen haben, The Witcher läuft jetzt auf Netflix und wie immer natürlich die ganze Staffel. Das ist ja das Schöne, man muss nicht mehr warten, Woche für Woche, bis die neue Folge kommt, sondern kann es alles in einem Rutsch wegsuchten. Danke, Birgit.
Gerne.
Und wenn du wieder verliebt bist, neu,
sage sofort Bescheid.
Bist du immer willkommen.
Sofort.
Danke. Birgit Hahn verliebt in Henry Cavill und ich habe hier noch 2 Serientipps, mit denen ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht gerechnet habt, aber ich sag ja immer, bei Weggesuchtet ist alles möglich und alles erlaubt und ich habe sie auch durch Zufall entdeckt in den Weihnachtsferien. Sie laufen beide auf RTL, immer donnerstags und praktischerweise auch noch hintereinander weg. Sekretärinnen überleben von 9 bis 5, heißt mein erster Tipp. Die Neuauflage einer ausgezeichneten, also mit Preisen ausgezeichneten Serie, die damals wegen schlechter Quoten eingestellt wurde und jetzt wieder am Start ist.
Was ist denn dieses Kackhaufen-Emoji? Ah, da kommt es ja. Frau Wenger, Sonne meines Lebens.
Hat mich wirklich überrascht, also auch die Qualität des Drehbuches. Und im Anschluss läuft Schwester, Schwester, hier liegen Sie richtig. eine Krankenhaus-Comedy und auch von diesem Titel, der ja so ein bisschen banal klingt, sollte man sich auf keinen Fall abschrecken lassen.
Als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, scheiße, eine neue Stationsleitung.
Aber toll sieht sie aus.
Hallo, ich bin Trasta Schwudi. Trasta Schwedi, ich weiß, Trudi.
Das mit uns beiden, das kann nicht so bleiben.
Ich will aber, dass hier alles so bleibt, wie es ist.
Ich habe doch gerade gesagt, dass es nicht so bleiben kann. Ist man Deutsch schlechter geworden?
Beide wirklich lustig, Sekretärinnen und Schwester, gut geschrieben und vor allen Dingen gute Schauspielerinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzusehen. Was passiert im Kino diese Woche? Da startet zum einen das Reboot eines Horrorklassikers, The Grudge.
Detective Muldoon?
Hier ist Peter Spencer. Am Rayburn Drive 44 ist was passiert.
In dem Haus wurde jemand getötet.
Warum sind Sie nie reingegangen?
Irgendwas hat mich daran gestört.
Eine weitere Leiche.
Hängen beide Fälle zusammen?
Zu den Produzenten gehört immerhin Horrorveteran Sam Raimi. An das Original reicht der Film leider trotzdem gruselmäßig nicht so ganz heran. Bekommen von mir eine 3. Aber das könnt ihr wie immer selbst entscheiden, denn ich schenke euch für diesen Film Doppeltickets. Also ihr geht ja bei mir wie immer zu zweit ins Kino und die bekommt ihr natürlich auch wie immer unter radiohamburg.de. Da könnt ihr euch einloggen. Großartig fand ich den nächsten Filmstart der Woche, Queen and Slim. Einige sagen, das erinnert so ein bisschen an eine moderne schwarze Variante von Bonnie und Clyde, hat aber nur sehr entfernt was damit zu tun. Es ist ein romantischer Thriller um ein Date, das sich zu einem absoluten Albtraum entwickelt.
Eine extra Playlist? Ist ja süß.
Nicht mein Handy durchsuchen. Also was geht heute Nacht noch?
Na, du setzt mich ab und machst dich auf den Heimweg.
Oh.
Dachtest du, wir würden Sex haben?
Nein, natürlich nicht. Nein.
Sie haben vergessen, den Blinker zu setzen.
Oh, mein Fehler.
Ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen.
Darf ich fragen, wieso, Officer?
Nein, dürfen Sie nicht. Hände auf den Kopf und runter auf den Boden. Sofort.
Ist das Ihr Ernst?
Runter auf den Boden!
Wieso nehmen Sie ihn fest?
Zurück in den Wagen!
Ich bin Anwältin. Ruhig, ich hole jetzt mein Handy aus der Tasche.
Queen and Slim, das Spielfilmdebüt der zweifachen Grammy-Gewinnerin Melina Matsoukas, die vor allen Dingen für ihre Musikvideos bekannt ist, hat sie unter anderem gemacht für Beyoncé oder Rihanna und das Drehbuch stammt auch von einer Frau, Lena White. Die Hauptrollen in Queen and Slim spielen Judy Turner-Smith und Daniel Kaluuya und in weiteren Rollen sind zum Beispiel auch Benito Martinez, aber auch Sturgill Simpson, eigentlich als Country-Sänger bekannt, zu sehen. Ein wirklich origineller Film, mal was ganz anderes, wirklich sehenswert, bekommt von mir eine 1 und auch für diesen Film schenke ich euch Tickets, also im Doppelpack mit The Grudge. Ihr könnt also zweimal ins Kino gehen mit einer Person eures Vertrauens und diese Tickets gibt es, ich wiederhole es noch einmal, unter radiohamburg.de. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf ein gutes Kino- und Serienjahr 2020 und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ihr könnt mir auch folgen auf Instagram und ihr könnt den Podcast auch bewerten, ne? Überall, wo das möglich ist. Darüber freue ich mich auch sehr. Wir hören uns wieder kommende Woche unter anderem, wie schon gesagt, mit einem Interview mit Sam Mendes und aber auch mit den Machern von Lindenberg, dem Film über Udo Lindenberg. Die treffe ich nämlich auch gleich im Hotel Atlantik in Hamburg. Und was dabei herausgekommen ist, ich treffe den Hauptdarsteller und die Regisseurin. Und was dabei herausgekommen ist, das hört ihr auch kommende Woche in Weggesuchtet. Bis dahin, tschüss und passt auf euch auf.